Mit Gabi Fröhlich heute herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute am 8. Mai ist der kirchliche Gedenktag von Clara Fey. Clara Fey lebte im 19. Jahrhundert in Aachen. Das Zeitalter der Industrialisierung brachte immer mehr Arbeiter in die Städte und mit ihnen auch Kinder, die mehr oder weniger verwahrlosten. Clara Fey gründete einen Frauenorden, der sich um diese Kinder kümmerte und bald über viele Länder ausbreitete. Im vergangenen Jahr wurde sie selig gesprochen und heute erinnern wir an ihrem Gedenktag in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb an das Leben und Wirken von Clara Fey. Aus dem Mutterhaus der Schwestern vom armen Kinde Jesu ist uns zugeschaltet Schwester Ingrid Mohr. Herzlich willkommen, Schwester Ingrid.
Ja, danke und herzliches Grüß Gott auch allen Hörern und Hörerinnen.
Ja, die Schwestern vom armen Kinde Jesu sind der Orden, den Clara Fey gegründet hat. Sie wählte diesen Namen. Warum?
Ja, da werde ich schon noch einiges dazu sagen. Ich würde ja vermuten, dass auch ein Traum, den sie als Elfjährige hatte, da einen Ausschlag gegeben hat. Und eben weil sie sich um die armen Kinder kümmerte und in ihnen Jesus sah. Also das zeichnet sich schon ab. Die Verbundenheit, tiefe Christusverbundenheit in ihr ab.
Die Seligsprechung von Clara Fey. Die Seligsprechung von Clara Fey liegt jetzt ein Jahr zurück. Welche Erinnerungen verbinden Sie, Schwester Ingrid, persönlich damit?
Ja, nur schöne. Es war beeindruckend und also ich kenne sie ja jetzt seit meinem Klostereintritt, was heißt vorher schon ein wenig, und es ist einfach eine Persönlichkeit, die mich immer tief beeindruckt hat, und ich bemühe mich, in dem Geist zu leben, den sie uns gezeigt hat und den sie vorgelebt hat.
Der von Clara Fey gegründete Orden hat sich dann auch recht schnell ausgebreitet. Wo ist der denn heute überall aktiv, Ihr Orden?
Ja, praktisch auf drei Kontinenten, nämlich in Europa, in Südamerika und in Asien. In Europa zum Beispiel, hier in Deutschland natürlich, in Belgien, Niederlande, Luxemburg, England, Lettland, Österreich, Spanien. Und dann in Südamerika, in Kolumbien und in Peru und in Indonesien auf mehreren Inseln des Landes. Ja, das ist so, sind die Orte, wo wir heutzutage sind.
Ja, dann freuen wir uns, wenn wir von Ihnen jetzt, Schwester Ingrid, das Leben und Wirken von der heutigen tagesseligen Clara Fey etwas näher vorgestellt bekommen.
Ja, beginnen möchte ich mit einem Gebet, das mir sehr lieb geworden ist. Es ist das Tagesgebet vom 22. Sonntag im Jahreskreis. Und ich meine, es passt gut zu unserem heutigen Thema. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. In einer Predigt sprach Bischof Voderholzer von Regensburg neulich davon, dass es noch immer die Heiligen waren, die wirklich etwas vorangebracht haben. Denn sie bemühten sich nicht, die Kirche zu verändern, sondern sich selbst zu bekehren und zu heiligen. Zu diesen Heiligen dürfen wir mit Recht auch die selige Clara Fey rechnen. Für diejenigen unter Ihnen, denen sie noch unbekannt ist, möchte ich kurz etwas zu ihrem Leben und Wirken sagen, bevor ich dann ausführlicher darauf eingehe. Clara Fey wurde am 11. April 1815 in Aachen geboren. Schon als Jugendliche engagierte sie sich für Kinder und Heranwachsende, die sie in ihrer Heimatstadt vernachlässigt und sich selbst überlassen sah. 1844 gründete sie die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus, der auch ich angehöre. In der Zeit des Kulturkampfes in Preußen war sie mit ihren Schwestern gezwungen, die Heimat zu verlassen und zog in die Niederlande. Dort starb sie am 8. Mai 1894. Am 5. Mai 2018 wurde sie im Aachener Dom selig gesprochen. Claras Sterbetag, also der 8. Mai, wurde von der Kirche als ihr liturgischer Gedenktag festgelegt. Sicher fragen Sie sich, liebe Hörer und Hörerinnen, ob diese Frau aus dem 19. Jahrhundert auch uns heute noch etwas zu sagen hat, auch für ein bewusstes Leben in Gottes Gegenwart im Alltag. Schauen wir jetzt also näher hin. Clara war das vierte von fünf Kindern der Familie Fey. Die Eltern waren angesehene, wohlhabende Aachener Bürger und führten ein christlich geprägtes Leben. Ihren Kindern gaben sie nicht nur eine hervorragende Ausbildung mit auf den Lebensweg, sondern auch ein solides religiöses Fundament und ein starkes soziales Bewusstsein. Zu Claras wachsender Beziehung zu Christus trugen auch ihre Lehrerin Luise Hensel, eifrige Priester, das Vorbild mehrerer Heiliger und die kirchlich geprägte Umgebung ihrer Heimatstadt bei. Clara war noch Kind, als sie ihre Mutter oft auf dem Weg zu Armen und Kranken begleitete. Da erlebte sie hautnah das Elend vieler Kinder. Als sie 11 Jahre alt war, träumte sie von einem ärmlich gekleideten kleinen Jungen, der ihr in der Nähe ihres Elternhauses auf der Straße begegnete. Sie bot ihm ein Almosen an, worauf der Kleine nur sagte: "Ich habe noch viele arme Geschwister." Als sie ihn fragte: "Wo wohnst du?", zeigte er still zum Himmel. Und auf ihre Frage: "Wie heißt du?", antwortete er: "Ich bin das arme Kind Jesus." Ob jener Traum für Clara vielleicht schon ein Hinweis darauf war, dass man mit Jesus verbunden sein kann, wenn man ihn schon in einem Kind erkennt? Auch als Jugendliche nahm Clara mit Erschütterung die Not vieler Menschen in ihrer Heimatstadt wahr. Es war die Zeit der Industrialisierung. Erwachsene der unteren Bevölkerungsschichten und sogar Kinder, teilweise schon mit 4 Jahren, sahen sich gezwungen, für einen kärglichen Lohn in endlosen Arbeitszeiten und unter katastrophalen gesundheitlichen Bedingungen in den entstehenden Fabriken das tägliche Brot für die Familie zu verdienen. Viele Kinder waren vernachlässigt, unterernährt und krank. Clara und ihre Geschwister sowie engagierte Priester und Laien trafen sich im Hause Fey, um nach Möglichkeiten zu suchen, die Not zu lindern. So begann Clara mit einigen ihrer Freundinnen, sich tatkräftig armer Kinder anzunehmen, in denen sie Gottes Gegenwart erkannte. Die jungen Frauen sorgten liebevoll für Nahrung und Kleidung, Erziehung und Unterricht. Und nicht nur das, sie bemühten sich auch, die Kleinen zu einer persönlichen Vertrautheit mit Jesus zu führen, um die sie sich selbst bemühten. Die Arbeit war äußerst schwierig, denn viele dieser Kinder waren misstrauisch, verwildert und roh. Aus ihrer eigenen Beziehung zu Christus heraus legte Clara ihren treuen Gefährtinnen ans Herz: "Das Äußere eines armen Kindes hat gar oft etwas, das den sinnlichen Menschen abschreckt. Aber sehen wir einmal genau zu, ob wir nicht in diesem Elend den Herrn Jesus entdecken. Dienen wir den Kindern mit großer Liebe. Ich möchte fast sagen, mit großer Ehrfurcht. Sie sollen wissen, dass sie hier finden, was ihnen abgeht, ein liebendes Mutterherz. Lieben wir sie und lieben wir Jesus in ihnen." Clara war 21, als 1837 unter ihrer Führung eine kleine Schule für diese benachteiligten Kinder eröffnet wurde. Mit der wachsenden Kinderschar musste mehrmals nach mehr Raum gesucht werden. Und da manche der Kleinen nicht einmal ein Zuhause hatten, begannen Clara und ihre Helferinnen, die meist Gefährdeten unter ihnen aufzunehmen und das Leben mit ihnen zu teilen. Clara wurde recht bald der geistige und geistliche Mittelpunkt dieser kleinen Gruppe. Dazu berichtete eine Augenzeugin: Clara besaß immer die Ruhe und Mäßigung, Liebe und Langmut, die den Geist Gottes, den Geist der Heiligkeit bezeichnet. Schon damals war Jesus die absolute Mitte in ihrem bewegten, vom Gebet getragenen Leben. Das hatten auch ihre Gefährtinnen bald erkannt. Sie waren überzeugt, dass Clara, wie es manchmal heißt, einen besonderen Draht zum Himmel hatte. Dazu eine kleine Anekdote. Jedes Jahr wurde zur großen Freude der Kleinen ein Ausflug ins Grüne gemacht. Einmal war das Ziel kaum erreicht, als dicke Regentropfen und dunkle Wolken Dauerregen ankündeten. Da lief eine der Betreuerinnen zu Clara und bat sie dringend um Gebet. Die Sonne müsse scheinen, damit die Kinder im Freien spielen könnten, sonst sei der Tag verdorben. Clara ermutigte ihre Freundin doch selbst darum zu bitten. Da bat diese einen der Priester, die die Gruppe begleiteten, Clara aufzufordern, um schönes Wetter zu beten. Er tat es und gehorsam zog sich Clara still zum Gebet zurück. Voll Freude berichtete ihre Freundin später, dass der Regen in kürzester Zeit aufhörte, die Wolken sich verzogen und bis zum Abend das prächtigste Wetter herrschte. Bei allem Engagement achtete jede der jungen Frauen darauf, dass das Gebet nicht zu kurz kam. Der Umzug in eine gemeinsame Wohnung schuf die Voraussetzung für ein auch gemeinsam gepflegtes geistliches Leben. Das führte schließlich dazu, dass Clara Fay 1844, damals war sie erst 28 Jahre alt, mit drei ihrer Gefährtinnen eine neue Ordensgemeinschaft gründete, für die sie den Namen Schwestern vom armen Kinde Jesus wählte. Ob sie sich dabei an ihren Traum als Elfjährige erinnerte. Jedenfalls fand sie in diesem Namen den apostolischen Auftrag ihrer Gemeinschaft treffend ausgedrückt, nämlich die christliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen, vor allem der Ärmsten unter ihnen. Die Zahl der betreuten Kinder, der Mitglieder der Gemeinschaft und der Niederlassungen nahm stetig zu. Aber das Kreuz konnte nicht fehlen. Als die Gemeinschaft in voller Blüte stand, begann 1872 der Kulturkampf in Preußen. Wie alle Orden, die sich der Erziehung und dem Unterricht junger Menschen widmeten, mussten auch die Schwestern vom armen Kinde Jesus die Heimat verlassen und ins Ausland ziehen. Tausende armer Kinder blieben schutzlos zurück. Unter größten Schwierigkeiten, aber mit unglaublichem Mut und unerschütterlichem Gottvertrauen leitete Clara Fay die Umsiedlung der damals fast 700 Schwestern. Das Generalmutterhaus wurde in Simpelfeld, unweit von Aachen, aber auf niederländischem Boden errichtet. Und wie reagierte die Gründerin auf dieses harte Kreuz? Sie nahm es an und bewahrte auch in jener stürmischen Zeit ihre innere Ruhe und ihre enge, aufrichtige Christusverbundenheit. Als der Kulturkampf begann, sprach sie ihren Schwestern Mut zu mit den Worten: Gott hat uns ein großes Kreuz auferlegt. Wir müssen uns stärken im Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Seien wir felsenfest in der Treue. Wenn Gott es fügt, dass wir auch aus dem Mutterhaus ausziehen müssen, wird er uns die Gnade geben, das so leicht zu tragen wie ein Vogel, der von einem Baum zum anderen fliegt. Alles für Jesus allein. Beeindruckend auch, was die Gründerin mit Blick auf eine bedingungslose Nachfolge Jesu ihren Schwestern 2 Tage vor Weihnachten im Jahr 1875 sagte. Einen traurigeren Advent haben wir wohl noch nicht erlebt, aber ich wage kühn auszusprechen, einen für uns gnadenreicheren erlebten wir auch noch nicht. Ja, ich müsste sagen, es ist der freudenreichste Advent, den wir je erlebten. Die schwache Natur möchte seufzen und klagen, die Gnade aber triumphiert. Wir müssen die Sache im Licht des Glaubens sehen, dann finden wir uns zurecht. Dann erinnerte Clara an das Los der heiligen Familie in der frühen Kindheit Jesu. Befehl vom Kaiser Augustus, Verlassen der Heimat, Geburt in einem Stall, Flucht nach Ägypten. Und dann fuhr sie fort, nun werfen wir einen Blick auf unsere Lage. Befehl, Verlassen der liebgewonnenen Einsamkeit, Reise, Stall, Flucht. Seien wir überzeugt, dass es uns an Rat, Trost und Stärke nicht fehlen wird. Meine Schwestern, Mut, Vertrauen. Über unsere Kräfte werden wir nicht versucht. Wir sind nicht ohne unseren Herrn. Er wird alles zum Besten lenken. Mit dem Ende des Kulturkampfes im Jahr 1887 konnten viele Schwestern nach Deutschland zurückkehren. Clara jedoch blieb in Simpelfeld. Wie alles in ihrem Leben nahm sie auch ihre zunehmende körperliche Schwäche, die Krankheit und schließlich den Tod bewusst aus Gottes Hand an. Als sie am 8. Mai 1894 im Alter von 79 Jahren im Kreis ihrer Mitschwestern starb, vollendete sich ein gotterfülltes Leben, das trotz schwacher Gesundheit unzähligen jungen Menschen zum Segen geworden war. Dieses Werk war ihre Antwort auf die Nöte der Zeit und aus tiefer Gottes- und Nächstenliebe heraus entstanden. Clara wurde auf dem Simpelfelder Klosterfriedhof zu Grabe getragen. Man fragt sich, woher die Gründerin die Kraft für den Aufbau des Werkes nahm, das Gott ihr anvertraut hatte. Wie fand sie den Mut, mit dem sie die Last einer rasch emporblühenden Kongregation und die Schwierigkeiten des Kulturkampfes meisterte? Sie konnte es nur aus einem Leben heraus, das sich der Gegenwart Gottes bewusst war und aus festem Vertrauen auf ihn. Dass sich das tätige und das beschauliche Leben gegenseitig durchdringen und befruchten, das erhoffte Clara für sich selbst und für ihre Schwestern. Ihre tiefe Christusverbundenheit zeigte sich in ihrer hingebenden Liebe, Freundlichkeit und Geduld im Umgang mit Schwestern und Kindern und allen, denen sie sonst noch begegnete. Ihre zahlreichen Vorträge, Betrachtungen und sehr persönlich gehaltenen Briefe stellten für die Schwestern bei ihrem oft schweren Dienst eine unersetzliche Hilfe und Stütze dar. Schauen wir nun noch etwas näher auf das geistliche Erbe, das uns Clara Fey hinterlassen hat. Es ist ein wahrer Schatz, der aus ihrer großen Liebe zu Jesus und der tiefen Verbundenheit mit ihm kam. Alle Ratschläge, die sie ihren Schwestern gab, kamen immer aus ihrer persönlichen Erfahrung. So hatte sie die Erfahrung gemacht, dass sie, je mehr sie sich bemühte, Jesus kennenzulernen, ihn mehr liebte. Und dass sie, je mehr sie ihn liebte, ihn besser kennenlernte. Das teilte sie auch den Schwestern in einer ihrer Konferenzen mit. Je mehr wir ihn erkennen, desto mehr wird unsere Sehnsucht wachsen, ihn noch klarer zu schauen. Je mehr wir ihn lieben, desto mehr werden wir dürsten nach größerer Liebe. Je mehr wir mit ihm vereint sind, je enger und inniger wir uns ihm anschließen, je öfter wir zu ihm fliehen, desto mehr werden wir das Leben in uns haben. Streben wir hin zu ihm mit unserer ganzen Seele, fesseln wir uns an ihn mit ganzem Herzen. Er wird sich uns geben mit allen Schätzen seiner Gnade und wir werden das Leben in Fülle haben.
Ein Leben in tiefer Christusverbundenheit führte die selige Clara Fey, deren Gedenktag heute ist, am 8. Mai. Vor einem Jahr wurde Clara Fey selig gesprochen, Ordensgründerin aus Aachen, die Gründerin der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Und Schwester Ingrid Mohr vom Orden von Clara Fey erzählt uns heute an ihrem Gedenktag nochmal einiges über die große Frau aus Aachen. Wir haben von ihrem Leben gehört und jetzt geht es weiter mit der Vertiefung ihrer Spiritualität.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen zwar, dass Gott allgegenwärtig ist, aber denken wir im Alltag auch daran? Nach dem Vorbild großer Heiliger bemühte sich Clara Fey unermüdlich, ganz bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben. Das Einssein mit Christus war ihr tiefstes Sehnen. Dieser Gedanke durchdrang immer mehr ihr Leben, bestimmte zunehmend ihr Tun und Lassen. Daraus schöpfte sie Kraft und Mut für das Werk, das Gott ihr anvertraut hatte. In einem ihrer Briefe heißt es: Ich sehne mich nach seiner heiligen Liebe, nach dem Wandel in seiner Gegenwart. Wir kennen den Satz: Übung macht den Meister. Clara Fey übte sich mit Eifer darin, sich der Gegenwart Gottes bewusst zu sein und wurde regelrecht Meisterin darin. Sie bezeichnete dieses beharrliche Streben schlicht als die Übung und legte diese Übung auch ihren Mitschwestern immer wieder ans Herz. Sie rät ihnen zum Beispiel: Der Gedanke, dass wir, so oft wir nur wollen, zu Jesus zurückkehren können, wird ein großer Trost sein. Denn er ist in unserem Herzen. Dort können wir ihn zu jeder Stunde finden. Trost, Rat, Licht und Kraft bei ihm holen und ausruhen, wenn wir müde sind. Nahen wir uns ihm. Im Gebet, in der Arbeit, abends, wenn wir uns zur Ruhe begeben und morgens beim Erwachen. Wenden wir oft und immer wieder unsere Augen auf ihn. Die Heiligen sind auf diese Weise zur Heiligkeit gelangt. Und du hast dasselbe Mittel in Händen wie sie. Vorbildenger Verbundenheit mit Christus war für Clara Fey die Mutter des Herrn, mit der sie sich mit zärtlicher Liebe verbunden wusste. Schon in den ersten Jahren der Gründung hielt sie ihren Schwestern eine Marienbetrachtung, in der wir lesen: Maria hatte nur einen Gedanken, einen einfachen, unendlich hohen Gedanken. Der Gedanke Mariens war der Herr. All ihr Sinnen und Denken war in ihm, mit ihm, durch ihn. Der bewusste Wandel in Gottes Gegenwart war für Clara Fey so lebenswichtig wie das Atmen. Sie drückt es so aus: Wie das Einatmen der Luft, so soll der Gedanke an Gott das beständige Atemholen unserer Seele sein. Clara Fey erkannte die Gegenwart Gottes auf vielfältige Weise, so auch in den Schönheiten der Schöpfung und seien sie noch so unscheinbar. Sie schreibt, das kleinste Käferchen, jede Blume, jedes Blatt am Baum, jeder Grashalm ruft uns zu, der Herr hat mich gemacht, sein Geist ist es, der mich erhält. Wäre er nicht in mir, ich könnte nicht leben. Wohin wir auch sehen, überall finden wir die Spuren seiner Gegenwart. All das Schöne und Herrliche ist nur eine Spur seiner Schönheit, ein Gedanke seiner Liebe zu uns. Clara Fay entdeckte Gottes Gegenwart natürlich auch im Gebet, im Lesen und Betrachten von Gottes Wort in der Heiligen Schrift, in den liturgischen Feiern des Kirchenjahres, im Leben der Heiligen. Viele Betrachtungen und Vorträge, die sie ihren Schwestern hielt, brachte sie selbst zu Papier. Andere stenografierten einige Schwestern mit. Eine vorrangige Bedeutung hatte für Clara Fay die eucharistische Gegenwart Jesu unter uns, über die sie erfüllt war von Freude und Dankbarkeit. Ohne dieses Sakrament der Liebe Gottes war für sie das Leben undenkbar. Aus der heiligen Kommunion und der eucharistischen Anbetung schöpfte sie Tag für Tag ihre Kraft. Das wünschte sie auch ihren Schwestern und wurde nicht müde, davon zu sprechen. Bei ihr trifft mit Recht zu, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Hier nur einige kurze Beispiele. Gott mit uns durch seine beständige Gegenwart im allerheiligsten Sakrament ist unser ganzer Schatz. Gott mit uns überall und an allen Orten. Gott mit uns im Leben und im Tod. Speziell zum Empfang der Heiligen Eucharistie äußert sich Clara Fay zum Beispiel so. Die Heilige Kommunion ist das Band, durch das wir mit dem Herrn vereint werden, durch das wir in ihm bleiben und er in uns. Der Altar, der Tabernakel und die Heilige Kommunion, die wirkliche und die geistliche, sollen die geheimnisvolle Vereinigung durch Christus mit Gott fortwährend erfrischen, nähren und vollenden. Wenn sie gebeten wurde, eine Einrichtung zu übernehmen oder zu gründen, tat sie es nur, wenn gesichert war, dass eine Kapelle mit dem Allerheiligsten vorhanden war. Armut und Entbehrungen erschreckten sie nicht, aber, so sagte sie, der Verzicht auf den göttlichen Hausgenossen scheint mir unmöglich zu sein. Er ist die Sonne, ohne die wir nicht leben können. Jeder Christ ist aufgerufen, ein mit Christus verbundenes Leben zu führen. Wie aber gelangen wir dahin? Jesus selbst zeigt den Weg, den uns Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 15, Vers 4, überliefert. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und im nächsten Vers erläutert der Herr, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt viele Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Clara Fay liebte dieses Wort Jesu, bleibt in mir, auf Latein manete in me, und machte es zum Leitwort ihres geistlichen Strebens. Sollte es nicht auch unser Leitwort sein, damit unser Leben gelingen kann? Vielleicht wollen uns die Schwierigkeiten des Alltags daran hindern, in dieser Verbundenheit mit Jesus zu leben. Da kann uns die selige Clara wieder Vorbild sein, wenn sie sagt, freuen wir uns, dass unser Leben, unsere Kraft, All unsere Bewegung ausströmt von diesem wahren Weinstock, der da ist, Jesus Christus, und dass wir ohne ihn nicht sein können. Bestreben wir uns, immer mehr mit ihm vereint zu sein, dann werden wir immer kräftiger leben. Clara Fey sah Gottes Gegenwart auch in der Gemeinschaft mit dem Nächsten. Ihre Schwestern wies sie unermüdlich darauf hin und rief ihnen in Erinnerung: Er wird mitten unter uns sein, wenn wir in seinem Namen, in seiner Liebe vereint sind. Bleiben wir dem Herrn treu, bleiben wir in ihm einander treu, dann werden wir stark sein in ihm. Die Gründerin erkannte Gottes Gegenwart auch in der alltäglichen Arbeit und mochte sie noch so unbedeutend erscheinen. Sie gab wertvolle Hinweise und Ratschläge, von denen ich einige nennen möchte. Das kürzeste Mittel, um all unsere Werke, selbst die gleichgültigsten, wertvoll und gottgefällig zu machen, ist, dass wir sie im Namen Jesu und in Vereinigung mit ihm verrichten. Eine Seele, die während ihrer Berufsarbeit mit dem Herzen beim Herrn bleibt, ist jener weit vorzuziehen, die vor dem Herrn auf den Knien liegt und mit den Gedanken in den Straßen umherschweift. Als praktische Anregung im Bemühen um ein von Gott durchdrungenes Leben teilt Clara einen für uns recht originellen Gedanken mit, den Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, gewiss in der rechten Weise verstehen werden. Du hast zwei Augen. Mit dem linken sollst du auf dein Tun und deine Berufsarbeiten sehen. Das rechte aber soll unverwandt den Herrn anschauen. Du hast zwei Hände. Die eine soll wirken aus Liebe im Geist, im Dienst der Liebe. Mit der anderen aber sollst du deinen Herrn festhalten, dich auf ihn stützen, ohne ihn jemals loszulassen. Du hast zwei Ohren. Das eine soll offen sein für die Bedürfnisse des Nächsten. Das andere aber soll stets horchen und lauschen auf die Stimme des Geliebten, der im Innern spricht. Im Wissen um die menschliche Schwäche, trotz bester Vorsätze, rät Clara: Wie aber wirst du das erreichen? Du musst dich bemühen, diese Gewohnheit allmählich zu erreichen. Nimm dir jeden Morgen diese Übung vor und frag dich mittags und abends, obwohl eine halbe Stunde vergangen ist, in der du nicht an deinen Herrn gedacht hast, der immer bei dir ist. Bitte ihn um Verzeihung, wenn du ihn lange allein gelassen hast. Er wird deinen guten Willen sehen. Dann fügt sie noch ermutigend hinzu: Das beste Mittel aber ist, dass du den Herrn aufrichtig liebst. Dann wirst du auch treu und beständig an ihn denken. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Übrigens soll diese Übung ohne Zwang und ohne Unruhe vor sich gehen, denn sie ist eine Gnade des Heiligen Geistes, der ein ruhiges und demütiges Herz wünscht, um es mit seiner Gnade zu erfüllen. Einfach, konkret und wirksam sind die Hilfen, derer sich Clara bediente, um an ihr Leben in inniger Christusverbundenheit im Alltag erinnert zu werden. Sie nennt da einiges, das sie als kleine Kunstgriffe bezeichnete. So zum Beispiel das Schlagen der Uhr, das Läuten einer Glocke oder das Klopfen an der Tür. Liebe Hörerinnen und Hörer, sicher fallen auch Ihnen Gelegenheiten aus Ihrem Alltag ein, die hilfreich sein können, um sich erneut an die Nähe Gottes zu erinnern. Und vor Enttäuschungen, wenn es mit den Vorsätzen trotz ernsthaften Bemühens nicht klappt, können Claras Worte bewahren. Sei vergnügt im Herrn. Du weißt ja gar nicht, wie lieb er dich hat. Erweitere dein Herz. Vertraue. Vertraue in jedem Fall und immer wieder. Er kann ja alles. Er kann auch uns ihm wohlgefällig machen. Und finden wir manche Fehler in uns, so benutzen wir sie, um uns zu demütigen und uns enger an ihn anzuschließen. Er wird uns nie verlassen. Nein, nie. Wer könnte uns seiner allmächtigen Hand entreißen? Bleiben wir in ihm. Im Seligsprechungsprozess von Clara Fay gaben viele Schwestern Zeugnis von der tiefen Christusverbundenheit, die sie ihrer Gründerin anmerken konnten, auch in ihrer äußeren Haltung. Hier nur zwei kurze Auszüge aus diesen Aussagen. Ich bewundere den großen Gebetsgeist, von dem sie durchdrungen war, die Art und Weise, wie sie immer gesammelt war, war wie der Abglanz ihres Verkehrs mit Gott. Häufig ging sie in die Kirche und mit größter Ehrfurcht und Andacht machte sie die Kniebeuge. Bei Claras Bemühen, sich der Nähe Gottes bewusst zu sein, war ihr Pastor Wilhelm Sartorius über lange Jahre eine große Hilfe. Er gab ihr Anregung und Anleitung in ihrem Streben nach inniger Verbundenheit mit Christus, besonders im Geheimnis der Eucharistie. Einmal schreibt sie ihm: Das einzige Verlangen meines Herzens kennen Sie. Es ist der Herr und seine beständige Gegenwart, die Gemeinschaft und der beständige Umgang mit ihm. In unbändigem, maßlosem Vertrauen muss ich es suchen. Ein Leben ohne dieses wahre Leben kann ich kein Leben mehr nennen. Aber es war nicht nur Sartorius, der Clara half, sondern auch umgekehrt. Sie war ihm Stütze darin, niemals nachzulassen in dem, was auch er anstrebte. Nach vielen Jahren gemeinsamen Bemühens klingt das, was er Clara schreibt, wie ein Jubelruf. Früher war es mehr die Zeit des Suchens. Wir haben gesucht und gefunden. Eine lange Reihe von Jahren haben wir gesucht, denn der Schatz war überaus groß und reich. Lange haben wir gesucht und wir haben reichlich gefunden, um immer wieder zu suchen. Nun ist mehr die Zeit des Besitzes, des Schauens, der Freude. Das Meer ist vor unseren Augen ausgebreitet. Tauchen wir ein, tauchen wir unter. Verlieren wir uns in Gott, verlieren wir uns selbst. Seien wir aller Diener in vollkommener Liebe.
Gedenktag der seligen Clara Fay hören wir über das Leben der Ordensgründerin aus Aachen, ein Leben in tiefer Christusverbundenheit. Unsere Referentin ist Schwester Ingrid Mohr und nachdem die Leitung teilweise ziemlich gestört war, hoffen wir, dass wir für den Schluss des Vortrages jetzt eine saubere Leitung haben. Bitte, Schwester Ingrid.
Ja.
Schwester Ingrid, Sie hören mich?
Ja.
Ja, gut. Also wir hören Sie jetzt. Sind Sie fertig mit Ihren Gedanken? Dann könnte ich an dieser Stelle gerne herzlich auch unsere Hörerinnen und Hörer schon einladen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Wenn Sie Fragen haben zur seligen Clara Fay, dann können Sie gerne anrufen 089 517-008-008. Schwester Ingrid, mir ist aufgefallen bei dem, was Sie erzählt haben von Clara Fay, etwas, was uns, glaube ich, oft schwer fällt, ist, dass wir dass sie in den Widrigkeiten, also die sie zu überwinden hatte, wie zum Beispiel Kulturkampf, das haben sie zitiert, wie sie eben, ja, die mit den ganzen, mit 700 Schwestern irgendwo ins Ausland umziehen musste und doch ihr Werk weiterführen wollte, dass sie damit umgegangen ist, wie jemand, der vertraut, dass in all dem dennoch Gott spricht. Also dass auch hinter dem, was uns zuwiderläuft, was offensichtlich auch ein Gotteswerk zu zerstören scheint, dass dahinter doch Gottes guter Wille sich dann vielleicht verbirgt.
Ja.
Also das ist mir, ist das so gewesen für Sie in jeder Situation?
Ja, das kann man wohl sagen. Das war ja auch ein ständiges Üben. Sie spricht ja auch von der Übung. Sie hat es einfach genannt, die Übung, und die Schwestern wussten schon gleich, was sie meinte. Ne? Hat das also immer wieder versucht, Gottes Willen zu erkennen und eben danach zu handeln und alles das Schöne und Frohe und das Schwere als von ihm geschickt anzunehmen.
Ich meine, das ist etwas, was tatsächlich wir oft nicht so leicht, uns nicht so leicht fällt, nicht, wenn man dann sieht, wie sich auch ja vielleicht in der eigenen Familie oder in der eigenen Ordensgemeinschaft Dinge entwickeln, wie man sich denkt, das darf doch echt nicht wahr sein. Das haben wir uns alles nicht so vorgestellt, und dann zu sagen, ja, aber auch dahinter sehe ich Gottes Willen am Werk.
Ja, genau.
Ja, Clara Fey ist begraben in Aachen, und als sie wurde dann 1934, wurden ihre sterblichen Überreste von der Klosterkirche, von dem Friedhof dort übertragen. Und dabei.
In der Kirche, ja.
Genau, und dabei hat sich gezeigt auch, dass ist ja bei manchen Heiligen, Seligen ist das ja der Fall, dass dann der Körper nicht so verwest ist, wie es eigentlich zu erwarten wäre nach der langen Zeit. Das war bei ihr auch so.
Ja, ja.
Vielleicht erzählen Sie uns das noch.
Als der Sarg vom Friedhof in die Klosterkirche übertragen werden sollte, hatte man in einem Saal in der Nähe der Kirche den Sarg geöffnet. Und das war also nach 40 Jahren im Grab, fand man zum Erstaunen der Anwesenden, dass ihr rechtes Auge und ihr Gehirn nicht verwest waren. Das sind auch gerade Teile, die wahrscheinlich am ehesten verwesen, ne? Aber sie hatte ja von den beiden Augen gesprochen. Das rechte Auge, was auf den Herrn schauen soll, und das rechte Auge ist unverwest, und ihre Gedanken gingen immerhin zu ihm, und das Gehirn ist unverwest. Das ist schon erstaunlich, ne?
Einen starken Symbolcharakter.
Ja, ja.
Für eine Seligsprechung wird ja auch ein Wunder gebraucht, so als Zeichen vom Himmel, der bestätigt, ja, derjenige ist bei mir gelandet. Wenn ich es jetzt mal so ganz vereinfacht ausdrücke, das war bei Clara Fey auch der Fall, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja eine Bedingung, die Rom setzt, wenn eine Seligsprechung stattfinden soll. Es sei denn, dass jemand als Märtyrer gestorben ist, ne? Dann verlangt die Kirche eine Heilung, die als Wunder anerkannt wurde. Und das war bei Clara Fey natürlich auch so. Das Wunder ist von Rom dann die Heilung als Wunder anerkannt von Rom. Und darum konnte jetzt im vergangenen Jahr die Seligsprechung stattfinden.
Man weiß nicht viel über diese Geschichte. Die wurde zum Schutz der betroffenen Personen sehr verdeckt gehalten. Ja. Aber es handelt sich, das ist vielleicht doch auch passend zu Clara Fey, um ein Kind.
Ja, ja, ja. Ja, von wegen weiß man nicht viel. Ich weiß zum Beispiel ganz viel darüber, aber... Aber ich kann nicht über alles sprechen. Das ist ein Kind, was geboren wurde und absolut keine Chancen hatte zu überleben. Und auf die Fürsprache von Clara Fey ist wirklich ein Wunder geschehen, wo ich weiß nicht, wie viele Ärzte und Experten gesagt haben, also dass das Kind, erstmal hieß es, das Kind kann überhaupt nicht überleben, und sollte es wieder alles erwarten, doch überleben, dann wird es schwerst behindert sein, körperlich und seelisch, wird niemals aufstehen können, muss gefüttert werden und so weiter und so fort. Und das Kind ist also, ich hätte beinahe gesagt, quietschfidel, kerngesund, fröhlich, lebendig bis zum geht nicht mehr. Ja, ich kenne das Kind und ja, das ist schon, kann man sich nur, da kann man nur sagen, dass es wirklich viel gibt zwischen Himmel und Erde, was manche abschlagen, abstreiten und so. Das war wirklich ein Wunder.
Mhm. Klar,
ja, das Kind hat dann bei der Bluttaufe auch den Namen Clara zusätzlich bekommen. Ich werde sie heute Abend anrufen. Sie ist jetzt 11 Jahre alt. Und ihr zum Namenstag gratulieren, heute am Gedenktag von Clara Fay.
Clara Fay ist eine Ordensgründerin, doch mit einem Werk, wenn man sich überlegt, dann schon nach der kurzen Zeit 700 Schwestern, das ist echt eine Zahl, die auch hier aus der Gegend, ja, Aachener Gegend kommt, aus Deutschland kommt, aber in Deutschland ist sie, so ist mein Eindruck, eigentlich weniger bekannt, als man eigentlich vermuten möchte bei einer...
In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl von Schwestern ja auch sehr stark zurückgegangen, weil früher waren es starke Jahrgänge und die sind natürlich die Eltern, die Schwestern alt und krank, die meisten sind schon verstorben und wie wir alle wissen, in Europa sieht es gar nicht gut aus mit dem Nachwuchs. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Provinz und eine Region in Indonesien, da kann man sagen, wimmelt es nur so von jungen Schwestern. Ne? Das ist unsere, seit Jahren mittlerweile unsere größte Provinz und dadurch wird die Anzahl so etwas noch aufgehalten. Ne?
Oder verlagert.
Ja, genau. Ich meine so die Gesamtzahl der Schwestern in der Kongregation, ne? Die gleichen das praktisch damit aus, mit der großen Anzahl junger Schwestern, die dazukommen.
Genau, aber insgesamt ist es so, dass man kennt oft manchmal große Mystikerinnen aus Deutschland, sind bekannt und so, aber Clara Fay, könnte man sich wahrscheinlich wünschen, dass sie noch mehr auch ins Bewusstsein auch der deutschen Katholiken rücken könnte.
Ja, das stimmt. Obwohl, wenn ich so an unsere Homepage denke, da gibt es auch die Möglichkeit, dass Menschen ihre Gebetsanliegen uns mitteilen. Und da bin ich schon erstaunt, von wie vielen Seiten das kommt. Auch nicht nur in Deutschland, sondern auch vom Ausland und von anderen Kontinenten. Oder jetzt nach der Seligsprechung bin ich, ich weiß nicht, sind jetzt, glaube ich, 50 Mails, die angekommen sind mit der Bitte um Reliquien von Clara Fay. Und das eben von Afrika, Asien, Europa, Amerika und so weiter. Die meisten sind von den Philippinen gekommen, aber auch von Brasilien und den östlichen Ländern, von Indonesien, von Kanada, USA, Frankreich, was weiß ich, also ganz bunt gemischt. Es ist dann auch ein Zeichen, dass doch manche von ihr gehört oder gelesen haben und sie sehr schätzen. Ne?
Eine große Tochter Aachens ist Clara Fay gewesen. Sie wurde vor einem Jahr selig gesprochen und heute ist ihr Gedenktag. Vielen Dank, Schwester Ingrid Mohr, dass Sie uns die selige Clara Fay vorgestellt haben in dieser Spiritualitätssendung. Wir bitten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die etwas schlechtere Leitung zu entschuldigen. Wir haben mehrfach versucht, die Leitung neu aufzubauen, aber es ist einfach nicht so richtig besser geworden. Wir hoffen, dass Sie dennoch alles gut verstehen konnten. Wenn Sie
mit einem Gebet das Ganze beschließen.
Ja, ich verabschiede erst noch Sie, Schwester Ingrid. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Ich verabschiede mich auch schon von unseren Hörerinnen und Hörern. Gabi Fröhlich wünscht einen gesegneten Tag und eben dafür hören wir zum Schluss noch ein Gebet von Clara Fay.
Ja, Herr Jesus Christus, du willst, dass wir mit dir so eng verbunden sind wie die Rebe mit dem Weinstock und aus dieser Verbindung unser Leben gestalten. Aus dem Bleiben in dir hat die selige Clara Fay Kraft geschöpft, sich tatkräftig einzusetzen für Kinder und ihre Mitmenschen in Not. Sie machte sich nicht allein auf den Weg, sondern gemeinsam mit anderen. Auch uns hast du gerufen, gemeinsam mit anderen dir zu folgen und dir zu dienen. Wir danken dir, dass du in Liebe mit uns verbunden bleibst. So können wir reiche Frucht bringen, gemäß deiner Verheißung. Verleihe uns Tatkraft und Begeisterung. Hilf uns, dich in den Zeichen unserer Zeit zu erkennen. Amen.